NDR Info. Echo des Tages.
Das Echo des Tages mit Udo Schmidt. Guten Abend. Wir schauen heute einmal mehr in die USA. Nach den gewalttätigen Ausschreitungen in Charlottesville wächst die Kritik an US-Präsident Donald Trump. Auch das Thema Nordkorea beschäftigt uns heute, denn in Südkorea wird über Sicherheitsstrategien diskutiert. In Großbritannien ist Theresa May aus dem Urlaub zurück und nun wird wieder um den Brexit gerungen. In Griechenland wüten weiterhin Waldbrände und im DFB-Pokal geht die erste Runde mit mehreren spannenden Spielen zu Ende. Es waren erschreckende Bilder, die uns am Wochenende aus Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia erreichten. Tausende Rechtsextreme, darunter Mitglieder des Ku Klux Klans, waren dort auf die Straße gegangen. Als sich ihnen Demonstranten entgegenstellten, kam es zu Ausschreitungen. Schließlich fuhr ein junger Rechtsextremer ganz offenbar bewusst in eine Gruppe Demonstranten und tötete eine 32-jährige Frau. Das Entsetzen war groß. Donald Trump allerdings hielt sich auffallend zurück. Schließlich twitterte er doch, verurteilte aber nur die Gewalt auf vielen Seiten. Konkreter wurde der US-Präsident bis jetzt nicht. Aus Washington, Mark Hoffmann.
Donald Trump ist auf dem Weg zurück nach Washington und bemüht sich um Business as usual. Trump will sich auch weiter nicht beteiligen an der landesweiten Debatte, die an Fahrt aufnimmt. Wie viele wartet auch der Soziologieprofessor Michael Eric Dyson auf eine Klarstellung vom Präsidenten, dass Trump rechtsextreme Gewalt deutlich verurteilt. Bei CNN macht Dyson seinem Ärger Luft und prophezeit, das Problem des heimischen Terrorismus werde zunehmen.
And until he says that, we will continue to have this problem in America of domestic terrorism.
Extremism, it doesn't matter to
Martin Luther King Jr. said extremists for good.
All right.
Extremists for evil. Extremists for good.
Es wird hitzig diskutiert. Die Ereignisse von Charlottesville scheinen das Land aufgerüttelt zu haben.
Well, he made a very strong statement.
US-Justizminister Jeff Sessions hat Präsident Trump in Schutz genommen. Mit einem starken Statement habe sich der Präsident klar gegen Hass, Ideologie, Fanatismus und Rassismus ausgesprochen, so Sessions.
That directly contradicted the ideology of hatred, violence, bigotry, racism, white supremacy.
Was der Präsident allerdings bisher vermied, die Rechtsextremisten von Charlottesville klar zu benennen und zu verurteilen, schimpfen die Kritiker. Zu denen gehört der demokratische Gouverneur von Virginia, Terry McAuliffe. Er hatte am Samstag den Notstand ausgerufen, um die Lage in Griff zu kriegen. Diese Leute kamen alle bewaffnet. Ich habe noch nie so viele Waffen gesehen. Diese Leute waren besser ausgestattet als meine eigenen Polizisten. Sie hatten Schutzwesten, Helme. Da rannten welche mit halbautomatischen Maschinengewehren durch die Straßen.
Rifles through the streets.
McAuliffe erklärt im Interview mit dem Radiosender NPR, er habe Trump am Wochenende die Lage in Charlottesville erläutert und ihn aufgefordert, sich öffentlich zu äußern, um Schlimmeres zu verhindern. In Charlottesville legen Menschen Blumen nieder. Ein 20-Jähriger hatte sein Auto in eine Menge von Gegendemonstranten gesteuert, offensichtlich mit Absicht. Marissa Blair entkam knapp dem Tod. Ihr Verlobter zog sie noch rechtzeitig von der Straße. Wir haben friedlich protestiert. Wir waren fröhlich, zusammen mit Menschen, die an die gleiche Sache glaubten und für diese kämpften. Aber wir waren nicht direkt bei den rechten Aktivisten. Der 20-Jährige, der hinter dem Steuer gesessen hatte, sitzt nun in Untersuchungshaft und soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Marissa kannte das Todesopfer, eine 34-jährige Frau. Sie sei eine gute Freundin gewesen. Marissa kündigte an, jetzt noch lauter gegen Hass und Extremismus angehen zu wollen. Ihre Wut heute richtet sich vor allem auch gegen den Präsidenten. Er muss den Hass offen ansprechen, aber das wird er nicht tun, denn er nutzt den Hass der Leute. Trump hat Angst, dass er seine eigenen Anhänger verliert.
Mark Hoffmann. Normalerweise verliert US-Präsident Donald Trump keine Sekunde, wenn es darum geht, aktuelle Ereignisse per Twitter zu beurteilen und zu verdammen. Nach den tödlichen Auseinandersetzungen in Charlottesville war das anders. Hat Trump eine Beißhemmung, wenn es um Rechtsextreme geht? Jan Böscher aus unserem Studio in Washington kommentiert.
Der rechte Rand war schon immer die schwache Seite von Donald Trump. Immer wieder hat er mit Ideen gespielt, die rechts außen mit Applaus bedacht wurden. Er hat Angst vor Muslimen geschürt, vor Mexikanern, vor den anderen, die rechtschaffenden Amerikanern Jobs wegnehmen. Er hat aber auch mehr oder weniger unterschwellig die Rassismuskarte gespielt. Drogen und Gewalt gibt es in den Inner Cities. Dort sind traditionell die meisten Bewohner schwarz. Und er war der prominenteste Vertreter der Bewegung, die bezweifelte, dass Präsident Obama, der erste schwarze Präsident des Landes, in den USA geboren worden war. Trump selbst weist den Vorwurf immer zurück, er sei Rassist und Antisemit. Er verweist auf seine Familie. Sein Schwiegersohn und wichtigster Berater Jared Kushner ist der Enkelsohn von Holocaust-Überlebenden. Seine Tochter Ivanka ist zum Judentum übergetreten. Das reicht aber nicht aus. Donald Trump muss sich lossagen von Leuten, die Heil Trump rufen, die auf ihn hoffen, um ihre rassistischen Ideen durchzusetzen. Die Amerika wieder weiß machen wollen, so weiß, wie es in seiner Geschichte noch nie war. Donald Trump muss endlich erkennen, dass er nicht mehr im Wahlkampf ist. Nüchtern betrachtet hatte er Erfolg mit seinem weichen rechten Rand. Er hat Vorurteile bedient, Hoffnungen geweckt und damit genügend Wähler für sich gewonnen. Aber als Präsident erwarten die Amerikaner mehr von ihm. Dafür müsste Trump aber eine Vorstellung haben, was es bedeutet, US-Präsident zu sein. Eine Vorstellung der Geschichte dieses Landes haben. Verstehen, warum der Streit um ein Denkmal aus dem Bürgerkrieg noch immer gewalttätige Demonstrationen auslösen kann. Viele spricht dafür, dass er dieses Bewusstsein nicht entwickelt hat. Immer wieder spielt er die Wahl durch, arbeitet sich an Hillary Clinton ab, hält weiter Wahlkampfkundgebungen ab. Dabei verpasst er, wirklich Präsident zu werden, nachdem die Amerikaner ihn dazu gewählt haben. Die Ereignisse der vergangenen Tage zeigen auch wieder, wie unkoordiniert Trumps Weißes Haus noch immer ist, trotz des Stühlerückens der vergangenen Wochen. Anstelle eine klare Botschaft zu erarbeiten und vorzutragen, gibt es nur Stückwerk und anschließende Rettungsversuche. Vizepräsident Mike Pence hat das schon zur Meisterschaft entwickelt. Er unterstützt den Präsidenten zu 100% und sagt dann genau das Gegenteil. Bilder wie die aus Charlottesville brauchen eine klare Aussage. Haltung. Wenn Trump weiter Rücksicht nimmt auf seine Anhänger am rechten Rand, wird er mehr Leute verlieren. Und andere Amerikaner schon gar nicht gewinnen.
Jan Bösche kommentierte: Der Konflikt zwischen Nordkorea und den USA ist in den vergangenen 24 Stunden zwar nicht weiter eskaliert, eine Lösung gibt es jedoch weiterhin nicht. Kim Jong-un hat angekündigt, Raketen Richtung der US-Pazifikinsel Guam zu schicken. Donald Trump droht mit schwerstmöglicher Vergeltung. In Südkorea trafen sich heute Präsident Moon und der US-Generalstabschef Joseph Dunford, um Strategien im Umgang mit Nordkorea zu beraten. Aus Tokio Katrin Erdmann.
Für den früheren Menschenrechtsanwalt und heutigen südkoreanischen Präsidenten Moon ist es ein Balanceakt. Einerseits muss er gegenüber dem Norden Härte zeigen, denn im Fall eines Angriffs wäre sein Land wohl das Leidtragende. Andererseits setzt er auf Aussöhnung. Zunächst sprach er Klartext. Wir fordern Nordkorea auf, die Situation nicht noch zu verschlimmern und sofort alle Provokationen und Drohungen einzustellen. Zuvor hatte sich Moon mit dem US-Generalstabschef Dunford in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul getroffen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Auslöser sind Drohungen aus dem Norden, in den kommenden Tagen bis zu 4 Raketen in Richtung der US-Pazifikinsel Guam abzuschießen. US-Präsident Trump hatte daraufhin gekontert, man sei zum Rückschlag bereit. Südkoreas Präsident Moon bemüht sich sichtlich, einen anderen Tonfall in die aufgeheizte Debatte von vergangener Woche zu bringen. Es sollte keinen Krieg mehr auf der koreanischen Halbinsel geben. Welche Höhen und Tiefen wir auch immer durchlaufen, das nordkoreanische Atomthema muss friedlich gelöst werden. Dass er damit verbindet, dass seine Worte auch von US-Präsident Trump gehört werden mögen, machte Moon eher zwischen den Zeilen deutlich. Ich bin sicher, dass die USA, ebenso wie wir, eine ruhige und verantwortungsbewusste Antwort auf die aktuelle Situation geben werden. US-Generalstabschef Dunford sagte daraufhin: Wir versuchen mit diplomatischen Mitteln und Wirtschaftssanktionen Druck auf Nordkorea auszuüben, damit es sein Atomprogramm nicht weiter fortführen kann und damit die Tests enden. Dann reiste Dunford weiter nach China. In der südkoreanischen Hauptstadt Seoul hadern die Menschen derweil damit, wie eine richtige Antwort auf Nordkorea aussehen könnte. Diese 48-jährige Mutter sagt: Ich hoffe, es gibt keinen Krieg und die Übungen mit den USA bleiben auch Übungen. Ich bin gerade ein bisschen beunruhigt, weil mein Sohn gerade seinen Militärdienst macht. Ich hoffe einfach, dass wir die Situation einfach ehrlich und friedlich lösen können. Zwischen Süd- und Nordkorea gibt es zwar seit Ende des Krieges 1953 ein Waffenstillstandsabkommen. Frieden haben beide Seiten jedoch bis heute nicht geschlossen. Auch wenn derzeit von der Sonnenscheinpolitik, die Anfang des Jahrtausends für eine Entspannung gesorgt hat, nichts mehr übrig ist, glaubt dieser 25-jährige Südkoreaner, Südkoreaner nicht an eine kriegerische Auseinandersetzung. Ich halte einen Krieg für eher unwahrscheinlich. Die USA und Nordkorea sind vor kurzem aneinander geraten. Trump hat sehr hart reagiert und ich denke, es ist auch genau der richtige Ton, damit Nordkorea seine sinnlosen Provokationen lässt. Apropos Provokationen. Im japanischen Fernsehen fragte heute ein Journalist, wo steckt eigentlich Kim Jong-un? Der nordkoreanische Machthaber hat sich seit Wochen nicht in der Öffentlichkeit blicken lassen.
Katrin Erdmann aus Tokio. Die Europäische Union verurteilt die Drohung Nordkoreas scharf, kritisiert aber auch die Wortwahl des US-Präsidenten. Wenn der mehr oder weniger offen mit radikalen Konsequenzen droht, sollte Nordkorea seine Raketen in Richtung USA schicken. Beim Thema Nordkorea sitzen die Europäer, die auf Diplomatie und Sanktionen setzen, ein wenig zwischen den Stühlen, meint Sebastian Schöbel aus Brüssel.
Als die Vereinten Nationen Anfang August weitere Sanktionen gegen Nordkorea beschlossen, da konnten die Diplomaten der EU das auch ein bisschen als ihren eigenen Erfolg feiern. Denn darauf hingearbeitet hatte Brüssel schon länger. Wenige Wochen vor dem Sanktionsbeschluss im UN-Sicherheitsrat hatten sich die EU-Mitgliedsländer zu weiteren Schritten gegen das Regime von Kim Jong-un bereit erklärt. Und zwar auch, um die Alternative klar auszuschließen, wie die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini bereits im Juli in Brüssel sagte.
Peace and the denuclearization of the Korean Peninsula.
Frieden und die atomare Abrüstung der koreanischen Halbinsel müssen auf friedlichem Wege erreicht werden. Das schließt militärische Lösungen aus.
This excludes military actions.
Also genau nicht so, wie es nun US-Präsident Donald Trump angedroht hat und damit weltweit Angst vor einem möglicherweise sogar nuklearen Krieg zwischen Nordkorea und den USA schürte. Dass die eigenen europäischen Sanktionsmöglichkeiten bereits so gut wie ausgereizt sind, machte Mogherini allerdings auch schon deutlich.
Trade between the European Union and the PRK.
Der Handel mit der EU macht gerade mal 0,5% des gesamten nordkoreanischen Handels mit der Welt aus. Und dieses Handelsvolumen ist ohnehin sehr gering. Gegen kein anderes Land der Welt haben wir so harte Sanktionen verhängt wie gegen Nordkorea.
Any other state in the world.
Dass das allein nicht reicht, ist aber auch der EU klar. Großbritanniens Außenminister Boris Johnson machte im Juli beim Treffen mit seinen europäischen Amtskollegen deshalb klar, auf wen es aus europäischer Sicht wirklich ankommt.
And we think the best way to do that.
Am besten üben wir Druck auf China aus und wir sehen da auch schon Fortschritte. Aber es muss noch viel mehr geschehen.
But a lot more to be done.
Genau das hat sich nun mit angekündigten Sanktionen Chinas gegen Nordkorea offenbar bestätigt. Was wiederum der EU-Außenbeauftragten Mogherini die Möglichkeit gibt, die diplomatischen Kanäle hinter verschlossenen Türen zu bemühen. Wobei Mogherini dabei auf die 7 Mitgliedsländer angewiesen ist, die Botschaften in Nordkorea haben, unter anderem Deutschland. Die EU selbst hat keine diplomatische Vertretung dort, ist aber durch humanitäre Hilfe im Land präsent. Ob bei Hungersnöten oder Naturkatastrophen mit über 135 Millionen Euro hat Brüssel seit 1995 mehr als 130 Hilfseinsätze in Nordkorea unterstützt. Mogherinis Außenamt spricht in Brüssel derzeit intensiv mit den Vertretern der Mitgliedsländer über die aktuelle Lage in Nordkorea. Allerdings nur auf Ebene der Fachexperten, ohne die EU-Botschafter und ohne Mogherini selbst. Die setzt derweil nicht nur auf den chinesischen Einfluss aus Peking, sondern vor allem auch auf südkoreanisches Engagement aus Seoul.
Because at the end of the day,
Frieden und atomare Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel müssen vor Ort erreicht und erhalten werden, wenn wir wollen, dass es funktioniert.
If we want this to work.
Sebastian Schöbel aus Brüssel. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Seit heute ist die britische Premierministerin Theresa May aus ihrem Urlaub zurück. Zu Hause geht es nun wieder um den Brexit, über dessen Ausgestaltung weiterhin viel Unklarheit herrscht. Am Wochenende hatten sich zwei Antipoden der Konservativen plötzlich einig gezeigt. Finanzminister Philip Hammond und Handelsminister Liam Fox, einer Europafreund, einer strikter Brexit-Befürworter. Im Sunday Telegraph sprachen sie sich gemeinsam für eine noch nicht näher definierte Übergangsphase aus. Das Drama um den Brexit geht also weiter. Aus London Thomas Spickhofen.
Er sei glücklich, sagt der konservative Parlamentsabgeordnete Bernard Jenkin, dass es eine gewisse Einigkeit im Kabinett gebe.
Well, I'm glad that there is some unity in the cabinet and the cabinet is.
Das Kabinett ist sich darin einig, dass wir die Zollunion verlassen, dass wir den Binnenmarkt verlassen, dass wir die Europäische Union im März 2019 verlassen.
We're leaving the EU in March 2019.
Daran zumindest hat der gemeinsame Artikel von Handelsminister Liam Fox und Schatzkanzler Philip Hammond gestern in einer britischen Sonntagszeitung keinen Zweifel gelassen. Fox gilt als harter Verfechter des Brexit. Hammond hatte ursprünglich für einen Verbleib im europäischen Club geworben. Das gemeinsame Bekenntnis zum definitiven Austritt aus Binnenmarkt und Zollunion gilt als Erfolg für Fox, die Bereitschaft zu einem Übergangsabkommen als Erfolg für Hammond. Es sei wichtig, dass beide Seiten in der Partei wieder zu Gehör kommen, sagt Jacob Rees-Mogg, ebenfalls von den Tories.
The Conservative Party needs to be a broad church.
Die konservative Partei muss eine große Heimat sein. Beide Seiten müssen sich wiederfinden.
The party represents them.
Ist doch alles richtig so, sagt auch Bernard Jenkin. Wenn es nicht klappe, liege das an der EU, die zum Beispiel darauf beharre, jeden LKW am Eurotunnel zu kontrollieren. Die EU mache es den Briten nicht gerade leicht.
The European Union is not making this very easy for us.
Sauer ist Jenkins vor allem darüber, dass die Union über ein Freihandelsabkommen erst verhandeln will, wenn es in anderen Bereichen bereits substanzielle Fortschritte gibt. Das sei doch richtig destruktiv und dumm, findet Jenkins. Warum ermögliche die EU Großbritannien nicht dieselben Vereinbarungen, die sie mit 100 anderen Ländern hat?
It would be pretty destructive and stupid, wouldn't it? Why wouldn't they afford us the same kind of customs facilitation agreements and aviation services agreements as they have with 100 other countries?
Mit all diesen Ländern habe die EU ja auch kein Freihandelsabkommen, sagt Jenkin. Er vermutet, die EU wolle Großbritannien bestrafen und droht:
If they're just trying to draw us into a discussion.
Wenn Sie versuchen, uns in die Richtung eines Übergangsabkommens zu steuern, ohne die Idee, wie es danach weitergehen soll, dann wollen Sie uns nur in eine schwächere Position bringen. Jacob Rees-Mogg findet, sein Land habe keinen Grund, auf die Vorgaben der EU einzugehen. Im Kern, sagt der konservative Abgeordnete, sei es doch so: Wir wollen ein vollständiges und umfassendes Freihandelsabkommen und Sie brauchen unbedingt unser Geld.
Essentially, we want to get a complex and full trade agreement. And they desperately need our money.
Die angekündigten Positionspapiere der Regierung werden nun offenbar im Eiltempo durch die Abteilungen des Regierungsapparates gepaukt. Die Times berichtet heute, für die Vorlagen des Brexit-Ministeriums gebe es statt der üblichen 12 Tage für Prüfung und Rückmeldung im Moment nur noch 3 Tage. Schon in dieser Woche will die Regierung ihre Positionen zur zukünftigen Zollunion und zur irisch-nordirischen Grenze veröffentlichen. Bis Ende des Monats soll bis zu einem Dutzend weitere Papiere folgen.
Thomas Speckhofen aus London. Schwere Waldbrände wüten derzeit im Süden Europas. Tausende Menschen sind auf der Flucht. Besonders schlimm hat es Griechenland getroffen. Dort wurden unter anderem Dutzende Ferienhäuser in der Nähe Athens beschädigt. Aus Athen Michael Lehmann.
Seit dem Morgengrauen fliegen Löschhubschrauber ohne Pausen über der Ferienregion Kalamos. Immer wieder müssen sie abdrehen, als am Vormittag noch dichter Qualm über dem fast 20 Kilometer langen Kern des Waldbrandgebietes nordöstlich von Athen liegt. Tonnenweise Meerwasser hat dann aber doch im Lauf des Tages die schlimmsten Feuer weitgehend eindämmen können. Nur die wieder aufflammenden, vielen kleineren Brandnester machen den Feuerwehrleuten noch weiter Arbeit. Eine ältere Frau, die aus ihrem brennenden Haus in der vergangenen Nacht flüchten musste, sitzt in Küchenschürze immer noch fassungslos in einem sicheren Nachbarort. Es war ein furchtbares Chaos. Ja, wirklich furchtbar war das. Wir haben unsere Häuser in Flammen aufgehen sehen und die Leute sind nur noch weggelaufen. Verzweifelt waren wir. Und das Feuer war wirklich gewaltig groß. Dutzende Häuser, viele davon Ferienimmobilien für Athener Familien, sind jetzt verkohlte Ruinen. Über das genaue Ausmaß der Schäden auf so vielen Hektar Land kann die Feuerwehr im Moment nicht viel sagen. Auch nicht zur Brandursache, schon gar nicht zu Spekulationen. Es seien Grundstücksspekulanten gewesen, die die Feuer gelegt hätten. Viel zu früh, das zu sagen, ob es Brandstiftung war, meint ein Sprecher der Feuerwehr am frühen Nachmittag. Thomas Russis, Bürgermeister der betroffenen Gemeinde Oropos, sagt, man müsse jetzt weiter löschen. Das habe Vorrang, auch vor den Ermittlungen zur Brandursache. Die Situation ist immer noch sehr schwierig, denn es hat ein sehr dichter Pinienwald gebrannt. Sehr schwer zu erreichen waren die Feuer. Auf dem Boden kamen unsere Leute da gar nicht ran. Deshalb mussten wir mit so viel Kräften aus der Luft löschen. Sobald es Nacht wird, müssen die Luftlöschkräfte ihre Arbeit wieder einstellen. Also die Lage ist schwierig, sehr schwierig. Dichte Rauchschwaden waren heute Vormittag vom Norden Athens bis nach Kreta gezogen. Der Dunst, der inzwischen auch den Nordteil der griechischen Hauptstadt unter einem gelblich schleiernden Schimmer legt, zeigt, welches gewaltige Ausmaß diese bislang schlimmsten Waldbrände des Sommers 2017 hatten. In ganz Griechenland bleibt es die ganze Woche über bei der extrem hohen Waldbrandgefahr, denn die Temperaturen werden auf dem Festland tagsüber kaum unter 35 Grad liegen. Regen ist nur für wenige kleinere Gewitterregionen im Norden des Landes vorhergesagt. Das Schlimmste, so wird ein Feuerwehrmann im griechischen Fernsehen zitiert, träte dann ein, wenn an noch mehr Stellen gleichzeitig neue Feuer ausbrechen. Denn die griechische Löschflotte ist in die Jahre gekommen und bis Hilfe aus dem Ausland im Land ist, konnte es für neue Opfer eines weiteren Waldbrandes zu spät sein.
Michael Lehmann aus Athen. Bei einem mutmaßlichen Terrorangriff sind im afrikanischen Burkina Faso nach Regierungsangaben 20 Menschen getötet worden. Angreifer hatten gestern Abend ein Restaurant in der Hauptstadt Ouagadougou überfallen. Die Schusswechsel dauerten bis in den Morgen. Die Hintergründe der Tat sind noch nicht geklärt. Bekannt hat sich bisher niemand zu dem tödlichen Angriff. Aus unserem Studio in Rabat, Jens Borchers.
Wieder sind es verstörende Bilder wild um sich ballernder Terroristen, diesmal in Burkina Fasos Hauptstadt Ouagadougou. In der vergangenen Nacht brauchten Spezialkräfte der Armee Stunden, um die Angreifer außer Gefecht zu setzen. Bis dahin hatten die Terroristen 18 Menschen ermordet und mehr als 20 weitere teilweise schwer verletzt. Ihr Ziel war ein Restaurant, ein Etablissement, das sowohl bei Einheimischen als auch bei Ausländern beliebt war. Für Ibrahim Maiga, Terrorismusforscher beim Regionalen Institut für Sicherheitsstudien ISS, kommt dieser Terrorangriff keineswegs zufällig. Mali, Niger, Mauretanien, Tschad und Burkina Faso, diese 5 Staaten der Sahelzone, versuchen gerade gemeinsam, eine Spezialeinheit aufzubauen. Die soll den grenzüberschreitenden Terrorismus, der immer weiter zunimmt in der Region, bekämpfen. Deshalb meint Ibrahim Maiga, es ist schon extrem bedeutsam, dass dieser Anschlag gerade jetzt erfolgt, gerade in dem Moment, in dem die Region versucht, eine Antwort auf die terroristische Bedrohung zu finden. Die Terroristen wollen offenbar zeigen, wir lassen uns davon nicht beeindrucken, wir bleiben handlungsfähig. In Deutschland und Frankreich zeigen die Reaktionen, Europa ist zunehmend ebenfalls beunruhigt. Frankreichs Präsident verurteilte heute den Anschlag, die Bundesregierung ebenso. Erst Ende Juli war Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen gemeinsam mit ihrer französischen Amtskollegin durch die Region gereist. Von der Leyen betonte immer wieder, wie wichtig es sei, dass die betroffenen Staaten sich selbst verteidigen könnten. Aber sie bräuchten Hilfe dabei.
Wir werden in der deutsch-französischen Initiative im September dazu eine Unterstützerkonferenz haben, die vor allem zum Ziel hat, die Fragen zu stellen, was braucht die gemeinsame Truppe der G5 Sahel, welche Länder oder welche Institutionen können wir gewinnen, um die G5 Sahel besser zu unterstützen.
Und vor allem, wie können sie besser unterstützt werden? Soldaten und Waffen reichen nicht. Experten in der Region mahnen immer wieder, die Terrorgruppen nutzen lokale Konflikte und Schwachpunkte in den einzelnen Staaten der Region für ihre Ziele.
Jens Borchers aus Rabat. Seit 70 Jahren pflegen Indien und Pakistan eine bereits im Teilungsprozess 1947 angelegte Feindschaft. Die beiden großen Atommächte Südasiens stehen sich unversöhnlich gegenüber, seit sich die damalige Kolonie Britisch-Indien vor genau 70 Jahren auflöste. Bis heute finden das mehrheitlich hinduistische Indien und das muslimische Pakistan nicht zueinander. Viele Menschen auf beiden Seiten der indisch-pakistanischen Grenze leiden darunter. Jürgen Webermann war im Grenzgebiet unterwegs.
Just keep my limitation in mind.
Muhammad Akram Khan bittet um Entschuldigung. Es könne sein, dass das Gedächtnis ihm Streiche spiele, sagt er. Dann atmet er kurz durch, nippt an seinem Tee, schließt die Augen und erinnert sich.
Ich wurde 1941 in einem kleinen Dorf in der Nähe des Flusses Beas geboren. Es hieß Gadriwal. Das liegt heute in Indien.
Presently in India.
Gadriwal war damals ein friedlicher Weiler. 6 Jahre lang lebte der Muslim Akram Khan dort, bis die Weltpolitik auch Gadriwal erreichte.
Ja, we were in our village.
Im Sommer 1947 waren wir im Dorf. Es waren Ferien. Mein Vater war Lehrer. Dann erfuhren wir, dass das Dorf von Hindus angegriffen werden sollte. Wir mussten flüchten. Wir sind nachts über den Fluss in Booten. Tagsüber haben wir uns aus Angst vor den Hindus in den Feldern versteckt. Drei Nächte lang waren wir unterwegs, bis wir die Hauptstraße nach Lahore erreichten.
Akram Khans Familie schaffte es nach Pakistan. Was Khan damals noch nicht ahnte, seine eigene Geschichte sollte eng mit der Teilung des Subkontinents verbunden bleiben. Khan ging zur pakistanischen Armee. Er kämpfte in mehreren Kriegen gegen Indien. Er wurde verwundet und gefangen genommen. Khan war als Gebirgsjäger im Himalaya unterwegs. Er steuerte als erster Pakistaner einen Heißluftballon. Er könnte Stunden von all dem erzählen. Aber immer wieder kehren Akram Khans Gedanken zurück in das Dorf seiner Kindheit, Gadriwal, das heute in Indien liegt. Die Sehnsucht nach dem Fluss, in dem er schwimmen gelernt hat, nach dem Wald, in dem er mit seinen Freunden spielte, war so groß, dass Akram Khan unbedingt zurückkehren wollte. Tatsächlich gelang ihm das. Khan erhielt in den 80er Jahren eine Einladung zu einer Veranstaltung in Neu-Delhi.
Ich bekam ein Visum, weil die Inder nicht wussten, dass ich in der pakistanischen Armee war. Ganz heimlich nutzte ich die Gelegenheit und fuhr in mein Heimatdorf. Ich sagte den Leuten dort, dass ich nur ein Fremder auf Durchreise sei. Es war sehr emotional.
2011 erhielt Khan wieder ein Visum für Indien. Diesmal wollte er seine Frau in sein Heimatdorf mitnehmen. Khan war inzwischen ein 70 Jahre alter Veteran. Aus dem Besuch aber wurde nichts. An dem Tag, an dem das Paar die Grenze zu Indien überquerte, töteten amerikanische Spezialeinheiten den Terroristen Osama Bin Laden. Bin Laden hatte offenbar unbehelligt mitten in Pakistan gelebt. Die Freunde aus Gadriwal, seinem indischen Heimatdorf, wollten mit Akram Khan, dem Pakistaner, fortan nichts mehr zu tun haben.
Jürgen Webermann. Und nun zum Sport, zu den letzten Spielen der ersten Runde des DFB-Pokals. Mats Nicholson ist im Studio.
Vier Spiele stehen noch an in dieser ersten Runde. Drei davon laufen seit knapp 27 Minuten. Zuerst der Blick nach Berlin. Schalke 04 tritt beim Viertligisten BFC Dynamo Berlin an. Es steht noch 0:0. Der FC St. Pauli spielt auswärts beim SC Paderborn. Auch da sind noch keine Tore gefallen. Einen einzigen Treffer gab es bisher und der fiel in Duisburg. Nürnberg führt auswärts in Duisburg im Zweitligaduell mit 1:0. Dann fehlt noch ein Spiel, um diese erste DFB-Pokalrunde komplett zu machen. Ein großer Traditionsverein darf zur besten Sendezeit antreten und die Aufmerksamkeit der ganzen Fußballnation genießen. Um 20.45 Uhr trifft Hansa Rostock zu Hause auf Hertha BSC. Die Rostocker sind ja seit Jahren in der dritten Liga unterwegs. Die großen Zeiten sind vorbei. Die Vorfreude auf heute Abend ist deswegen umso größer. Tobias Blank berichtet aus Rostock.
Ein Flutlichtspiel gegen einen Erstligisten, dazu einige Millionen vor dem Fernseher, das ist schon etwas Besonderes, so Hansas Mittelfeldspieler Brian Henning, der in der vergangenen Saison noch für Herthas zweite Mannschaft auflief. Gegen den Club aus der Hauptstadt wollen die Rostocker den kleinen Vorteil nutzen, dass sie schon seit einigen Wochen im Spielbetrieb sind und die Berliner erst am Wochenende mit der Bundesliga beginnen. Trainer Pavel Dortchev steht erstmals Neuzugang Marcel Hilzner zur Verfügung, der schon nach wenigen Trainingstagen Chancen auf einen Einsatz hat. Auch Kapitän Amori Bischoff ist spielberechtigt, da seine 3-Spiele-Sperre nur für die dritte Liga gilt.
Hansa Rostock ist natürlich trotzdem der klare Außenseiter heute Abend. Das sind diese Duelle, für die der DFB-Pokal erfunden wurde. Der Favorit kommt aus Berlin. Die Hertha hat den Fluch, dass das Endspiel um den DFB-Pokal nun mal im eigenen Stadion ausgetragen wird. Und deswegen formuliert auch kaum jemand so deutliche Pokalziele wie Herthas ungarischer Trainer Pal Dardai.
Über den Pokal kann ich sagen, wir wollen gleich weitergehen. Und natürlich, ich sage auch die alle anderen Jungs, die wollen mit zu die Finale unbedingt. Die letzten 2 Jahre war knapp, diese Richtung zu gehen. Das ist das Ziel. Wenn wir das nicht schaffen, dann ist das erste Ziel schon vorbei.
Also für Hertha BSC gibt es als Berliner Vorzeigeverein nur ein einziges Ziel, das Finale im eigenen Stadion. Endlich wollen sie es schaffen. Der Weg ist aber natürlich noch richtig weit. Um 20.45 Uhr muss die Hertha heute erstmal den ersten Schritt machen. Das Spiel bei Hansa Rostock gibt es dann live im Ersten. Es gibt Sachen im Fußball, die sollte man auf gar keinen Fall tun, weil es nämlich auf jeden Fall richtig Ärger gibt. Den Schiedsrichter schubsen, das ist so eine Sache. Und da hilft es auch nicht, wenn man der beste Fußballer der Welt ist. Cristiano Ronaldo wird 5 Spiele lang zugucken müssen, wenn Real Madrid in Spanien spielt. Der spanische Verband hat Ronaldo heute gesperrt, nachdem er beim Hinspiel des Supercups gegen den FC Barcelona eben den Schiedsrichter geschubst hatte. Da tröstet auch der 3:1-Sieg für Real dann nicht so richtig.
Tja, dumm gelaufen, nicht? Mats Nicholson war im Studio. Und das war das Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Udo Schmidt.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.